Kann man mich gut hören? Ja, verstehen? Ja, nein, sehr gut. Da hinten? Ja, alles gut? Wunderbar, sehr gut. Ich tue mich immer schwer mit der Technik. So, der Predigttest 1, ja, nein? Okay, nee. Okay, so. Oh. Okay, ich versuche am Ende der Predigt, dass die Kanzel hier steht, dass alles noch hier geblieben ist. So, der Predigttext wurde schon gelesen. Ich werde, wenn es geht, ich werde den Text neu lesen. Ich werde dann die Verse 11 bis 22 einmal aus der Elberfelder Übersetzung lesen, damit der Text auch noch einmal vor Augen vorgeführt wird. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus der Nation dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israel und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und er hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus, Jeschua, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jeschua selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Text. Was heißt schwieriger Text? Der Text ist schwer zu verstehen und der Text wird auf unterschiedliche Weise ausgelegt. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne ich habe zu dem Text auch ja ein paar Mal gepredigt, weil es eigentlich nahe liegt, dass ein messianischer Jude zu so einem Text eigentlich ein gutes Zeugnis ablegen kann und ein vielleicht auch einiges zu sagen hat. Deswegen, der Text ist für mich nicht neu. Ich lese aber oder ich versuche jede Predigt neu vorzubereiten, weil wie schon, glaube ich, das erste Mal hier war, ich habe ja gesagt, jede Predigt ist ein Gespräch zwischen dem Prediger und der Gemeinde. Ja, deswegen versuche ich, dass dieses Gespräch auch irgendwie aktualisiert ist und neu stattfindet. Was ich erzählen werde, das ist die Vanyas Auslegung, Vanyas Perspektive. Das heißt, der eine oder andere sagt, ja, so verstehe ich auch den Text. Der andere sagt, ich verstehe den Text anders. Okay, darüber lese ich auf jeden Fall noch streiten, diskutieren und. Was wir hier erleben, Vers 11 und 10, wir gehen noch den Text durch, versuchen den Text auch zu verstehen. Was wir sehen, Vers 11 und 12, dass Paulus spricht die Nichtjuden an. Hier in der Elberfelder Übersetzung ist es so schön formuliert, die Nationen. Ja. In anderen Übersetzungen ist das andere Wort gewählt, Heiden. Trifft einigermaßen auch zu, aber hat so einen gewissen Beigeschmack. Ich persönlich als messianischer Jude mag das Wort nicht. Ich sage eher dann Nichtjuden oder Nationen wie Elbefelder, aber okay, wenn man auch liest Heiden, ist auch okay. Wie gesagt, ich aus meiner jüdischen Perspektive habe so ein gewisses Gefühl, nicht, dass man hier irgendwie zu Unrecht die Nichtjuden direkt dann als Heiden bezeichnet. Aber was Paulus hier sagt, ihr, die Nichtjuden, die Nationen, ihr wart fremd eigentlich. Ihr wart weit, weit von dem Gott entfernt. Das heißt, das war der Ist-Zustand zu damaliger Zeit, beziehungsweise zu der Zeit, bevor der Mensch den Erlöser kennengelernt hat, bevor der Mensch den Christus kennengelernt hat. Man war quasi dann ausgeschlossen von Gott. Es ist heute vor allem in der westlichen Gesellschaft schwer vorstellbar, dass irgendeiner nichts von Gott gehört hat. Aber diejenigen, die im Missionsdienst Dienst tätig sind, die wissen, okay, in anderen Ländern ist das heute noch gegeben oder sind die Umstände dann deutlicher zu sehen, dass die Gesellschaft von dem Allmächtigen nichts gehört hat. Aber was Paulus hier dann kommuniziert, ihr wart einfach weit, weit weg, ihr wart ausgeschlossen. Es ist leider so, oder nicht leider, das ist einfach eine Tatsache, ob das uns leid tut oder nicht. Wir haben mit dem Gott der Bibel zu tun und wir haben mit dem Gott Israels zu tun. Es ist dann ein Gott, der sich ein komisches Volk erwählt hat. Das Volk, das, so sagt auch der Allmächtige, so sagt auch Mose, nicht das Größte, das Schlauste, wobei heute werden die Statistiken direkt dann geführt, hier die Nobelpreisträger, die meisten Juden, lässt sich darüber streiten, aber im Prinzip das Volk zu damaliger Zeit der Erwählung war eigentlich nicht reif, um ein erwähltes Volk zu sein. Hat das nicht verdient. Wir können schon in der Erwählung Israels von einer Gnade sprechen. Und Gott hat souverän gehandelt und sich ein Volk erwählt. Indem wir ein Mädchen uns erwählen, wer ist verheiratet schon? Wer hat eine Frau? Okay, die nicht alle, aber einige haben schon Ehefrauen. Wer hat einen Ehemann? Okay, gut, mehr Hände, komisch, ihr könnt das unter euch klären. Indem wir uns für eine Frau oder für einen Mann entscheiden, was machen wir automatisch? Wir sagen Nein zu allen anderen. Das ist halt die Folge unserer Entscheidung. So ist auch die Folge der Entscheidung Gottes ein unausgesprochenes Nein zu den anderen. Es klingt ungerecht, weil die anderen einfach ausgeschlossen waren. Willst du zu Gott Israels, aber ist das der Gott Israels? Nein, das ist der Schöpfer. Das ist der eigentliche Schöpfer von allen Menschen. Will man quasi zu dem eigenen Schöpfer kommen, hat man gar keine Möglichkeit, an dem Israel vorbeizukommen. Wir sprechen jetzt von der Ist-Situation, in der Paulus sich befindet. Vers 12, zu jener Zeit ohne Christus ward. Ja? Christus wird hier als Schlüsselpunkt auch erwähnt, weil das war der Wendepunkt für die Leser. Zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und er hattet keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. Man hat als Nichtjude, als kein Israelit, als eine Außernation keine Hoffnung und war ohne Gott in der Welt. Wir müssen ja verstehen, das ist für uns, für alle Gläubige, ob jetzt messianische Jude oder ein nichtjüdischer Gläubiger, für uns ist es alles neu. Wir sehen das, wir verstehen das nicht so, wie die Ist-Situation zu damaliger Zeit war. Dann sagt er hier im Vers 13, jetzt aber, und hier spricht er einen gewissen Wendepunkt an von den Lesern, jetzt aber in Christus Jeschua seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Diesen Ausdruck aus dem Propheten Jesaja greift er nochmal im Vers 17 auf, nah und fern. Ihr wart fern, kommt der Wendepunkt, Jeschua, ihr wurdet nah. Und dann weiter, Vers 14 und 16, das sind die schwierigsten Verse eigentlich des oder für einen messianischen Gläubigen oder vielleicht auch nicht nur für einen messianischen, für einen jeden Gläubigen, ein sehr schwieriger Text. Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht, um die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und warum der Text für einen messianischen Juden schwer zu verstehen ist, weil dieser Text sehr oft so verstanden wird, Gott hat das Gesetz oder die Tore, das, was das jüdische Volk ausmachte, abgeschafft. So klingt das auch. So sieht das auch aus. Wir haben die Ist-Situation oder die frühe Situation angesprochen. Die war dann so, dass dann viele Juden liefen durch die Straßen und verteilten Flyer. Ja, so hier, so eine gute Werbung. Willst du Teil des Bundesvolkes Gottes werden? Werde Jude. Willst du zu Gott Israel, zu deinem Schöpfer? Werde Jude. So, wir können uns dann so dieses Spots vielleicht mal vorstellen, die gedreht wurden und die Zuhörer zu hören bekamen. Willst du Teil des Volkes Gottes werden? Du musst Jude werden. Werde Jude. Nur heute. Günstiger als morgen. Werde Jude. Heute die Beschneidung fast kostenlos und fast unverbindlich. Heute werde Jude. Das war die frühe Situation. Das muss bedacht werden. Das jüdische Volk bis heute wird durch die Tora ausgemacht. Die jüdische Identität, ob wir das wollen oder nicht, ist in erster Linie religiöser Herkunft. Klar wird heute zwischen einem Juden und einem religiösen Juden unterschieden. Aber das jüdische Volk wurde auf eine religiösen Art und Weise zu einem Volk gemacht oder berufen. Das heißt, die Tora, das ist das Gesetz Mose, durch die Tora wurde das Volk regiert, durch die Tora wurde das Volk quasi dann abgesondert. Wir beten sogar bis heute ganz normal, dass Gott uns geheiligt hat durch seine Gebote. Er hat abgesondert durch seine Gebote. Apropos, diese Art der Absonderung gilt nicht nur für Judas, das jüdische Volk, sondern für die alle Gläubige. Was macht uns aus? Was macht uns tatsächlich aus? Unsere Lebensweise. Wenn einer auf der Arbeit arbeitet, es kommt schon mal vor, wenn einer auf der Arbeit arbeitet, gewissenhaft, ohne groß gepredigt zu haben, kommen die Kollegen und sagen, bist du gläubig? Bist du irgendwie fromm, religiös? Was ist mit dir? Du arbeitest. Ich bin gerade auf der Arbeit. Ich arbeite auf der Arbeit. Nein, das ist ja komisch. Das heißt, wenn einer versucht, einfach ehrlich zu sein, das fällt schon direkt auf. Ohne jetzt, dass der eine oder andere groß gepredigt hat. So wurde das jüdische Volk abgesondert durch die Tora. Und einerseits war das gut. Andererseits war diese Hürde, um zu Gott zu gehören, aufgestellt. Diese Feindschaft, die, ich formuliere das den Text, diese Feindschaft wurde durch das Gesetz erschaffen. Nicht das Gesetz ist schlecht und böse, sondern diese Feindschaft, diese Hürde ist durch die Tora, durch die Absonderung des Volkes entstanden. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Gott ist Gott Israels. Und wir können das leider oder zum Glück nicht ändern. Aber er ist auch Schöpfer der ganzen Menschheit. So war das, gab es keinen einzigen Weg, irgendwie zu dem Schöpfer zu kommen, als Jude zu werden. Willst du zu Gott, musst du Jude werden. Du hast keine andere Möglichkeit, vollen Anspruch auf die Beziehung zu Gott zu bekommen, ohne Jude zu werden. Und das sagt auch hier Paulus mit dieser Feindschaft. Das klingt so, als ob dann das Gesetz erlöscht wurde. Ich sage schon vorab, nein, es ist wie gesagt ein sehr schwieriger Text. Was wir aber hier erleben, dass diese Art, zu Gott zu gehören, abgeschafft wurde. Man muss nicht mehr Jude werden, um zu Gott zu gehören. Für uns ist das heute eigentlich selbstverständlich. Das ist so, klar, ja, was schreibt er hier? Wir wissen es alle. Für damaligen Leser, nicht umsonst sagt Paulus in Kapitel 3, Ebo hat ja den Text weiter auch vorgelesen, hieß das Geheimnis. Und denken, Geheimnis? Liegt alles offensichtlich. Wissen wir schon lange. Klar, man muss jetzt nicht Jude werden, um zu Gott zu gehören. Für damalige Leser, für damalige Menschen war das eine Revolution. Das müssen wir einfach immer vor Augen haben, wenn wir solche Texte lesen oder wenn wir die Diskussion in der Apostelgeschichte lesen. Es war revolutionär. Das war komplett neu. Deswegen ist es ein Geheimnis. Deswegen ist das, was er sagt, neu, revolutionär. Was hier dann gemacht wird, er sagt jetzt nicht, dass die Nichtjuden, oder er sagt, die Nichtjuden müssen nicht mehr Juden werden, um zu Gott zu gehören. Er sagt aber, dass die Juden auch auf einmal nicht mehr keine Juden werden müssen. Ich muss das irgendwie anders formulieren. Er sagt nicht, dass die Juden auf einmal aufgehört haben, Juden zu sein. So. Was er aber sagt, dass aus den Nichtjuden, aus den Nationen und aus Juden etwas Neues geschaffen wird. Er sagt auch nicht, die Nichtjuden sind auf einmal Teil Israels geworden und haben Anspruch auf das Land. Das Land wird dann halt etwas zu klein sein. Aber das sagt er nicht. Er spricht von einer Revolution für damalige Leser. Er spricht, etwas Neues wurde geschaffen. Was wurde gemacht? Neue Kreatur, neuer Mensch. Aus den Nationen und aus Juden etwas Neues geworden. Und diese beiden, sagt er, sind in einem, und die beiden in einem Leib, Vers 16, mit Gott versöhnt. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Jeschua hat diese Hürde für die Nichtjuden weggetan, um zu Gott, damit sie dann zu Gott kommen. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr Jude werden, wenn du zu Gott, zu deinem Schöpfer im Prinzip kommen wolltest. Und er kam, Vers 17, und hat Frieden verkündigt. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Das heißt, hier werden dann beide Gruppen aufgegriffen, nochmal aufgegriffen. Ihr die Fernen, die Nationen und den Nahen hatte den Frieden verkündigt. Und nicht nur den Frieden mit dem Allmächtigen, das ist ja klar, aber auch den Frieden untereinander. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater, Vers 18, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Warum wiederholt das Paulus immer wieder? Warum musste das immer wieder wiederholt werden? Die Situation zu damaliger Zeit war so, dass es Menschen gab, die gesagt haben, nein, auch wenn jemand aus den Nationen an Jesus glaubt, muss er sich beschneiden lassen, er muss Jude werden, um zum Volk zu gehören. Weil man nicht in eine neue Dimension gedacht hat. Und was Paulus hier sagt, nein, wir sprechen jetzt nicht davon, dass die Nichtjuden Teil des Volkes Israel geworden sind. Wir sprechen jetzt nicht darüber, dass die Israeliten Teil der Nation geworden sind. Wir sprechen darüber, dass wir hier mit einer neuen Kreatur zu tun haben, mit einem neuen Menschen. Menschen, der aus beiden Hälften besteht und aus zwei Hälften zusammengefügt wurden. Deswegen wiederholt er als Reaktion auf die Prediger damaliger Zeit, die die Menschen in die Irre geführt haben. Die haben aber nicht absichtlich, vielleicht, ich denke, nicht unbedingt absichtlich in die Irre führen wollen, weil sie einfach die Weltordnung nicht anders wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen wollten. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jeschua selbst Eckstein ist. Und hier entsteht ein neues Bild. Dieses Bild hat Paulus schon vorher aufgegriffen, mehr oder weniger. Der Tempel. Hier haben wir mit dem Tempel zu tun. Das war so, dass der Tempel, der eigentliche Tempel, den wir in Jerusalem hatten, der war für die Nichtjuden zwar nicht vollkommen verboten oder geschlossen für die Nichtjuden, aber man hat richtig kleinen begrenzten Raum, um da reinzukommen. Zum Teil war das von Gott gewollt, weil nicht mal jeder Israelit in gewisse Räume rein durfte. Nicht jeder, sogar Levit, in alle Ecken und in alle Räumlichkeiten des Tempels rein durfte, sondern die Hohepriester durften zu gewissen Zeit rein, um zu opfern, um zu erlösen. Aber hier greift er dann das neue Bild auf. Vorher haben wir hier schon gesagt, hier diesen Zaun. Ja, und es gab einen Zaun innerhalb des Tempels zwischen Juden und Nichtjuden. In ihm, Vers 21, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Er sagt, es wird ein neuer Tempel aufgebaut. Da sagt Paulus. Vorher, er versucht für die Leser das bildlich zu zeigen, was gerade in der Weltanschauung oder in der Weltordnung geschieht. Einmal durch den neuen Menschen, der aus zwei Teilen besteht. Einmal hier durch den Tempel, um zu zeigen, Tempel, wem gehört eigentlich der Tempel? Dem Volk Israel? Nein. Der Tempel ist Tempel Gottes. Aber der ganz normale Tempel ist Teil des Erbes oder des Besitzers Israel. Was hier Paulus macht, er sagt, wir haben jetzt mit einem neuen Tempel zu tun auch. Nicht der Tempel, in dem geopfert wird, sondern der Tempel, der aus unterschiedlichen Teilen besteht und der auf einer neuen Grundlage aufgebaut wurde. Und sagte dann so schön, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist oder zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Tempel war dafür da, damit Gott, der Allmächtige, in ihm wohnt. Und er wohnte auch in dem Tempel und das lesen wir durch die ganze Schrift, dass der Allmächtige mitten im Volk Israel lebte und um diese Beziehung zwischen dem Allmächtigen, zwischen sich und dem Volk auch zu zeigen. Was hier erlebt wird oder was hier geschildert wird, dass der neue Mensch, die neue Kreatur, ist auch eine Wohnung für den Allmächtigen. Unter ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Es wurde etwas Neues gegründet, etwas Neues gebaut, etwas, was aus Juden und Nichtjuden besteht, aus zusammengesetzt wurde, etwas aber in deren Räumlichkeiten oder in dem der Allmächtige selbst wohnt. Etwas aus der jüdischen Tradition, ich predige bei uns in der Gemeinde sehr oft über die Familie und ich erzähle das sehr oft, ich habe das auch gestern bei uns in der Gemeinde erzählt, ich mag Hochzeiten. Vielleicht habe ich das hier schon erwähnt, aber ich erwähne das immer wieder, ich mag Hochzeiten. Ich bin ein eher rationaler Mensch, das heißt, ich versuche viele Sachen dann eher kognitiv zu begreifen, aber Ich frage mal anders. Wer mag Hochzeiten? Wer liebt Hochzeiten? Okay, hier alle. Okay, ich erzähle euch, warum ich die Hochzeiten eigentlich mag. In der jüdischen Tradition ist eine Hochzeit, das ist Bau des Tempels. Der Mann und Frau, man sagt bei uns, dass die Familie zu einem Ort für die Schechina Gottes wird. Die Schechina Gottes, die Gegenwart Gottes, darf in der Familie leben. Es ist dann so, dass man quasi bei einem Tempelbau gerade dabei ist, wenn man zu einer Hochzeit kommt. Gerade wird ein Tempel gebaut. In der jüdischen Tradition ist es aber mit einem Aber verbunden. Und das heißt, damit die Schechina Gottes in dem Tempel wohnt, in dem neu geschaffenen Tempel wohnen darf und kann, muss der Friede als Grundlage da sein. Das heißt, die zwei Menschen, Mann und Frau, bekommen Möglichkeit, wenn sie dann Frieden schaffen in der Familie, dass da Schechina Gottes, die Gegenwart Gottes, wohnt. Die Grundlage, so die jüdische Tradition, für die Schechina Gottes ist der Frieden. Warum wird davon berichtet, dass die Familie nur durch den Frieden die Schechina zu sich ziehen kann? In der jüdischen Tradition ist das so, dass die Gegenwart Gottes, es gibt solche Meinung bei uns in der Tradition, dass die Gegenwart Gottes im Tempel war, wenn es innerhalb des Volkes Friede herrschte. Ja? Denn Gott ist Gott, der den Frieden auch schafft. Aber den Frieden brauchte er auch, um selbst irgendwo zu wohnen. Ich glaube, dass hier auch das Schlüsselwort für diesen Tempelbau der Friede ist. Der Friede zwischen allen Bausteinen, wenn man das so, oder Bau zwischen allen Bauelementen, wenn man das so formulieren darf, zwischen den Juden und Nichtjuden. Und der Friede in diesem Kontext heißt, wir sind zu einer Einheit berufen vor Gott, in der jeder so bleiben darf, wie er ist. Es geht ja, wenn ich das sage, es geht ja nicht darum, wir dürfen so leben, wie wir wollen, um Gottes Willen. Wir haben vorher gesagt, der Allmächtige sondert uns ab, heiligt uns durch seine Gebote. Aber wichtig ist zu verstehen, was hier Paulus sagt. Das ist eine Revolution. Er sagt, der Jude bleibt Jude, der Nichtjude bleibt Nichtjude und keiner muss sich schämen, das zu sein, was er ist, weil der Allmächtige die Nahen und die Fernen zu sich berufen hat, aus Nahen und Fernen eins gemacht hat. Er hat was Neues geschafft. Die Ersatztheologie sagt, jetzt ist die Gemeinschaft der Gläubigen neues Israel. Und das ist die gleiche Denkweise, die Paulus im Prinzip hier wieder versucht zu widerlegen. Der Mensch denkt sehr oft in begrenzten oder in engen Räumen. Wenn man von einem Volk, von dem Volk Israel gelesen hat, dann will man bei diesem Konzept auch bleiben. Und die Menschen zur damaligen Zeit zum Teil haben nur in diesem Konzept gedacht. Und was gemacht wurde, was Neues. Gott ist mächtig, auch was Neues zu schaffen. Der hat ja das Universum erschafft. Er ist der Schöpfer. Der ist mächtig, was Neues zu schaffen. Und von dieser neuen Kreatur spricht hier Paulus. Und versucht das zu zeigen. Eine Revolution, die wir seitdem immer wieder auf neue erleben dürfen. Die wir aber auch mitgestalten dürfen. Dass der Friede zwischen allen Bausteinen, zwischen allen Bauelementen vorhanden ist. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ich fasse kurz zusammen, was wir hier besprochen haben. Wir haben Folgendes besprochen: neue Kreatur, Revolution. Der Allmächtige schafft etwas Neues. Er schafft aus unterschiedlichen Bauelementen neuen Tempel, neuen Menschen. Und jeder von uns, ob ein Jude oder Nicht-Jude, hat aktuell das Recht, Teil von dieser neuen Kreatur zu sein, Teil von diesem neuen Tempel zu sein. Und ich bin fest überzeugt, wenn wir alle uns anstrengen und versuchen, den Frieden in diesem Tempel zu gründen oder zu schaffen, dann wird dadurch auch der Tempel zu einer lebendigen Wohnung Gottes. Zwar sagt das Paulus nicht, aber aus der jüdischen Tradition werde ich das einfach so behaupten: der Friede ist die Grundlage für die Wohnung, für die Gegenwart Gottes. Das gilt für den Tempel, das gilt aber auch ja für unsere Familien. Wollen wir, dass unsere Familien zum Tempel, zur Wohnung Gottes werden, so sollen wir es lernen, Friede zu stiften, friedlich zu leben, friedlich einander zu behandeln. Wir wissen auch, dass er unser Friede ist. Und er uns, wird uns beistehen, wenn wir von unserer Seite alles geben, um friedlich zu leben. Möge der Allmächtige uns dabei helfen, seinen Frieden, seinen Friedenfürst zu verkündigen und auszuleben. Amen. Habe ich Predige am Ende? Ja.